Stell dir mal die folgende Szene vor. Das Pferd steht beim Schmied, es ist mit Crossties fixiert, Pferdebremse auf der Nase, weil das Pony nicht stillhalten will, in die Wand gedrückt und dann zieht der Schmied das Bein mit der Longe weg, um da irgendwie dran zu kommen. Das Pferd hat sichtbar Angst und unter diesem Video, das am Wochenende viral gegangen ist, laufen gerade ziemlich heftige Diskussionen ab. Die einen sagen, es ist Tierquälerei, die anderen sagen, beim Schmied ist das halt so. Der nächste sagt, nur Leute, die ganz offensichtlich keine Ahnung von Pferden haben und noch nie mit Problempferden gearbeitet haben, würden sowas anprangern. Damit bin ganz offensichtlich ich gemeint. Mein Name ist Sedina Skogan. Ich arbeite seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Pferdeausbildung, Rehabilitation und evidenzbasierten Training. Ich würde behaupten, nach jetzt 35 Jahren Arbeit mit Pferden und davon knapp 20 beruflich, würde ich behaupten, ich habe schon das eine oder andere Problempferd in der Hand gehabt. Ich habe auch schon das eine oder andere mit Pferden gemacht, auch das eine oder andere, was man mit Pferden vielleicht nicht machen sollte. Glücklicherweise habe ich was daraus gelernt. Und das, was ich am meisten daraus gelernt habe, ist, dass Problempferde nicht geboren werden, sondern die macht man sich schon schön selber und zu Hause. Und genau darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Video so viral geht. Ich habe das morgens in meinem Feed gesehen, habe mich mal kurz geärgert und habe gedacht, alter Falter, was ist denn hier eigentlich los? 91.000 Follower, das soll Ausbildung für Professionals sein. Da kriegen wir da besser hin. Ist das 2026? Darüber wollen wir heute reden. Und wir wollen vor allem auch über die Responses aus der Community reden, was die uns vor allem über die Zuhörer sagen und darüber, was systemisch in der Pferdebubble manchmal nicht ganz optimal läuft. Und warum ich persönlich finde, dass es total wichtig ist, dass wir nicht nur uns darüber beschweren, dass Rollkurkacke ist, sondern dass wir eben auch bei dem Verhalten im Stallalltag hingucken, bessere Optionen finden und Gewalt nicht normalisieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Lass uns da mal reinsteigen. So, meine Lieben, lass uns da mal reingehen. Also, ich erzähle euch mal, wie das war. Ich habe hier am Wochenende gesessen. Wir hatten Trainingswochenende bei Equidemia und ich habe auf meine Schüler gewartet. Dann bin ich immer so eine halbe Stunde eher am Computer und check nochmal das E-Mail-Postfach und mach so, was man so macht. Und natürlich habe auch ich diese unglaublich großartige Angewohnheit, erstmal durch Social Media zu scrollen. Und direkt auf meiner, innerhalb der ersten zwei Posts kam dieses Video, was ich gerade kommentiert habe und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe da mal einen kurzen Kommentar zu gemacht. Was wir also in dem Video sehen, ist, wir haben ein Pferd, das offensichtlich mit der Situation überfordert ist. Wir haben ein Pferd, das stark fixiert ist. Wir haben Crossties an dem Pferd. Wisst ihr, was Crossties ist? Das ist, wenn die Pferde auf der Stallgasse stehen, von beiden Seiten festgebunden sind, sodass sie den Kopf nicht bewegen können. Das hat offensichtlich noch nicht gereicht. Die Pferdebremse wird benutzt. Das ist dieses Ding, was man über die Oberlippe tut und dann so festknebelt. Und die Rechtfertigung dafür ist, dass da eine Drüse sitzt, über die Endorphine ausgelöst werden. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. In die Evidenz habe ich mich jetzt nicht reingegraben. Was ich für unseren Fall hier viel interessanter finde, ist die Frage, warum ist das denn überhaupt notwendig, dass ich ein Pferd mit einer Pferdebremse dopen muss, damit der Schmied seine Arbeit machen kann. Dann kommt eben der Schmied, der Körper wird gegen die Wand gedrückt und das Pferd befindet sich in einer Situation, wo es sich nicht mehr wehren kann, Flucht unmöglich ist, Kopf fixiert von drei Seiten und zwei starke Männer stehen irgendwie vorne vor dem Pferd. Und dann kommt eben die Longe und zieht dem Pferd ein Hinterbein weg. Jetzt können wir viel darüber diskutieren, ob Pferde Fluchttiere sind, ja oder nein. Erstmal können wir uns darauf einigen. Ich glaube, ich mag mittlerweile viel lieber den Begriff Beutetiere als Fluchttiere. Denn wir haben uns in letzter Zeit häufiger angeguckt, das Verhaltensspektrum ist viel größer als Flucht. Ich hatte auf Instagram ein Reel geteilt, wo Pferde einen Wolf verhauen. Wir haben ein Reel geteilt, wo Pferde eine Stute einen Alligator angreift und verhaut, um ihre Herde zu beschützen und ihr Fohlen zu beschützen. Also die können noch ein kleines bisschen mehr als nur weglaufen. Auch ganz spannend, während die den Alligator verhaut, stehen da irgendwie 20 andere Pferde geschützt hinter 3 Grasbüscheln und gucken sich an, was sie da gerade macht. Aber Angst hat von denen nicht wirklich einer und läuft auch nicht weg, weil sie genau wissen, sie sind in einer Situation, in der sie die Kompetenz haben, sich auch zu wehren und den Kampf auch gewinnen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtiges Argument, wenn wir Verhalten einordnen, dass wir immer sagen, okay, wenn jetzt hier irgendwie einer um die Ecke kommt mit einer Waffe, dann will ich auch weglaufen oder vielleicht erfrieren. Aber wenn mein Nervensystem noch andere Optionen hat, wenn mich der Verkäufer an der Kasse anflaumt oder der Busfahrer oder irgendjemand meine Tochter blöd von der Seite anhat, dann habe ich aber noch andere Reaktionen als weglaufen auf der Palette. Und so ist das bei unseren Pferden auch. Also ich finde das ein bisschen schwierig, dass wir es rechtfertigen, dass Pferde Fluchttiere sind, wenn die von einem Blatt weglaufen, das vom Baum fällt. Das würde ich mir anders wünschen. So oder so haben wir jetzt hier eine Situation geschaffen, in dem es dem Pferd unmöglich ist, sich noch in irgendeiner Art und Weise zu Wehr zu setzen. Das heißt also, wir sehen eine Freeze-Response, wir sehen, dass in diesem Zustand, oder wir wissen mittlerweile, dass in diesem Zustand ganz sicher überhaupt kein Lernen mehr möglich ist. Und wir sehen auch, dass es reine Überlebenspsychologie. Und diese Kombination aus Fixierung, Zwang, Angst ist nicht nur eine unangenehme Trainingssituation, sondern wir bringen dem Pferd eine Geisteshaltung bei. Die Geisteshaltung hat einen Namen, die heißt erlernte Hilflosigkeit. Und vor allem ist die tierschutzrelevant. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das ganz klar und deutlich sagen. Solche Trainingspraktiken haben nichts mehr mit Training zu tun. Die sind und waren schon immer tierschutzrelevant. Und das ist das, was ich gemacht habe, ne? So, ich habe gesagt, das ist tierschutzrelevant, Leute, reißt euch mal am Arsch, wir haben 2026, das können wir nicht mehr gutheißen, das können wir besser. Und was ich überhaupt gar nicht gut abkann, ist, wenn sowas als Ausbildung gepostet wird von einer Plattform, die Professionals ausbilden möchte und das dann auch noch witzig findet, dass das Pferd sich nicht mehr wehren kann. Womit ich nicht gerechnet habe, ist das, was dann passiert ist. Die Kommentarspalte ist nämlich explodiert. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist das Video total viral geht. Wir haben irgendwie mittlerweile 100.000 Views. Aber die Kommentarspalte, da hat sich wirklich so eine kleine Sozialstudie gespiegelt, sagen wir das mal so. Man erkennt ziemlich schnell verschiedene Muster. Und da würde ich ganz gerne einmal mit euch reingucken, denn ich glaube, das bringt uns so ein bisschen dem unterliegenden Problem, nicht nur in der Kommentarspalte dieses Videos, sondern dem unterliegenden Problem vor allem in der Pferdebranche näher. So, wir haben die eine Gruppe an Leuten und ich würde sagen, das sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das sind meine Follower, die sagen, das ist aber überhaupt gar nicht in Ordnung. Die zweite Gruppe, das sind die, die mit Normalisierung reagieren. Aus der Sozialpsychologie kennt man das ganz gut. Das sind so Sätze wie, beim Schmied ist das so, oder auch, was erwartest du denn? Soll der Schmied sich zu Brei schlagen lassen? Oder auch so Sachen wie, du hast ja offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung von Pferden. Das Phänomen nennt man Normalization of Deviance. Der Begriff kommt ganz ursprünglich aus der Sicherheitsforschung. Lange Geschichte, interessiert uns jetzt hier gar nicht. Aber er beschreibt erstmal, wie Menschen beginnen, problematische Situationen als normal zu betrachten, wenn sie häufig auftreten. Wir haben dann also so einen gewissen Gewöhnungseffekt einfach. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn man sich selber betroffen fühlt. Ja, also wenn wir also diesen Moment haben, wir gucken uns das da an und sagen, ah ja, bei uns sieht das in der Stallgasse auch immer so aus. Und wenn das eben junges, unerfahrenes Pferd ist, dann machen wir das immer so. Und jetzt kommt hier einer um die Ecke und sagt, Leute, geht aber so nicht, das können wir nicht machen. Wir haben 2026, wir wissen das doch besser mittlerweile. Und dann kommt eben diese Abwehrreaktion. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die wird persönlich, die wird beschimpfend und abwertend. Und auch hier ist das ein ziemlich bekannter psychologischer Mechanismus, wenn Verhalten, also wenn es eben kritisiert wird und das aber Teil der eigenen Praxis ist, entsteht kognitive Dissonanz, eine Spannung zwischen dem Bild, was wir von uns selber haben und von der Kritik von außen. Ich habe da mal einen Podcast zu gemacht. Und die einfachste der Lösungen für diese Spannung ist dann immer, den Kritiker abzuwerten. In dem Fall war ich das, ich habe kritisiert und dann kommen dann so Kommentare wie, das fand ich total spannend. Ich meine, mein Name ist jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Ich habe da so ein paar Bücher gemacht. Ich bin regelmäßig Sprecherin an Konferenzen. Ich habe selber schon, ich organisiere gerade die vierte Konferenz, die geht nächste Woche an den Start. Ein paar Online-Kurse gemacht. Also ist jetzt, ne, ich publiziere regelmäßig in Zeitschriften. Wir haben diesen Podcast, in dem wir auch wöchentlich mit Evidenz arbeiten und wir haben da fantastische Downloadraten. Wir kommen nicht an die Downloadrate unseres neuesten viralen Freunds hier, unseres neuesten Videos. Aber wir haben ziemlich verrückte Downloadraten, wofür ich euch sehr dankbar bin. Und trotzdem beschimpfen die mich mit ich hätte keine Ahnung von Pferden. Ich hätte wahrscheinlich noch nie mit Problempferden gearbeitet. Ich hätte keine Ahnung von der Arbeit mit Pferden beim Schmied. Ich hätte noch nie mit Jungpferden gearbeitet. Es gibt auch so Stimmen, die einfach sagen, ich bin dumm, eine Fotze oder ich sollte mal arbeiten gehen. Kleiner Spoiler, ich gehe gerade arbeiten. Das ist meine Arbeit. Und ich kann nicht tolerieren, dass es Menschen gibt, die eines der Wesen, was mir am liebsten ist auf der Welt, also Pferde, für die ich wirklich aus tiefster Seele brenne, so missbrauchen und alle weggucken. Da bin ich dann raus. Da hört auch meine Professionalität auf und da werde ich Löwenmami. Das kann ich einfach überhaupt gar nicht haben. Wenn diese ganzen Muster auftreten, dann müssen wir das jetzt mal, ich würde das ganz gerne systematisch mit euch auseinandernehmen. Denn immer dann, wenn wir da aus der Emotion rausgehen, wir können jetzt sehr emotional darauf reagieren. Ich bin auch ein kleines bisschen emotional, aber wir können da sehr emotional darauf reagieren und sagen, ihr seid alle gemein und blöd und arschig. Darum geht es hier aber gar nicht, sondern ich würde viel lieber gucken, was läuft denn hier eigentlich systemisch verkehrt. Denn das ist das, wo wir in die Handlungsfähigkeit zurückkommen. Ihr wisst, bei mir im Podcast geht es immer, oder bei Equidemia geht es immer um Handlungsfähigkeit, in zurück in die Kompetenz kommen. Und das würde ich gerne auch in diesem Fall mit euch so besprechen. Also lasst uns mal bitte einmal drauf gucken. Wir haben hier verschiedene Sachen, die richtig, richtig schief laufen. Ich möchte gerne einmal mit euch in die Ursachen reingucken. Ich möchte einmal mit euch in das Thema Verantwortung, auch Verantwortung von Professionals sprechen. Ich möchte über das Thema Problempferde mit euch sprechen und über das Verhalten, über das Thema Verhalten oder Schmerz. Und dann fassen wir zum Schluss mal zusammen, was wir eigentlich gelernt haben, außer dass Menschen eine wirklich interessante Spezies sind. Wir gucken uns mal das Pferd an sich an. Denn lass uns da mal aus der Perspektive der Lerntheorie reingehen, auch aus der Perspektive der Verhaltensstudie reingehen. Die Konflikte beim Schmied, die beginnen ja nicht beim Schmied, die beginnen viel früher. Und ich finde tatsächlich auch, es ist überhaupt nicht die Aufgabe des Schmiedes, zu sagen, ich bringe dir jetzt das Hufegeben bei. Die beginnt doch viel früher. Das Pferd muss lernen, das Gewicht zu verlagern. Erstmal muss das Pferd lernen, stehen zu bleiben. Und wenn ich damit arbeite, dann möchte ich sogar tatsächlich, dass die Pferde frei stehen können. Also mit dem Strick nur oder überm Hals oder ganz ohne Strick. Dass das Pferd sich überall anfassen lässt und so weiter und so weiter. Und ich finde, ich bin erstaunt darüber, dass die Notwendigkeit besteht, dass ich das hier im Podcast nochmal aufgreifen darf oder aufgreifen muss. Denn in meiner Bubble ist das so unglaublich selbstverständlich mittlerweile. Das ist ja auch schön, ne? Ist ja auch ein Luxus. Ist das so unglaublich selbstverständlich, dass wir eben diese Lernphase haben, in der wir in die Kommunikation mit dem Pferd gehen und erstmal besprechen, wie jeden das, wie jeden hier Hufe hochheben, wie jeden hier frei stehen bleiben und dass sogar so Sachen wie ich fasse dich an und auch so Sachen wie ich putze dich, ich berühre dich mit einem Gegenstand, berühre dich mit einer Bürste oder ich nehme dich aus der Gruppe raus und wir gehen zum Putzplatz, Anwendeplatz, whatever. Wir haben eine Beziehung, wir bauen eine Beziehung auf. Das beginnt ja eigentlich da schon, wo ich in den Paddock oder in den Raum des Pferdes komme und eine Beziehung aufbaue. Offensichtlich haben die das hier im Video nicht getan, keine Beziehung da. Wo ich also auf diese Beziehungsebene runtergehe und anfange mit dem Pferd eine gemeinsame Kommunikation in Ruhe zu besprechen und zu erarbeiten. Das beginnt an dem Tag, an dem ich mich dazu entscheide, dieses Pferd nach Hause zu holen. Das ist natürlich ganz wunderbar, wenn der Züchter das vorher schon gemacht hat und ich kenne keine verantwortungsvollen Züchter, die nicht ihre Fohlen händeln, die nicht ihre Fohlen dabei sein lassen, wenn die Elterntiere gehändelt werden, die nicht die Fohlen bei der Mutterstute, also gar nicht aus der Situation rausnehmen, sondern bei der Mutterstute anfangen anzuschmusen, mit denen zu sprechen, das Füßchen mal anzufassen und denen einfach zu beizubringen. Mensch, es ist ganz kuschelig hier, es ist ganz handlich, einen Menschen zu haben. Und trotzdem, in dem Tag, an dem ich das Pferd zu mir nach Hause hole, muss ich bei Null anfangen. Denn nur weil der Züchter eine gute Beziehung zu dem Pferd aufgebaut hat oder der Pfleger von mir aus, heißt das ja nicht, dass das Pferd auch eine gute Beziehung zu mir hat. Das heißt ja nicht, dass der mich sympathisch findet. Vielleicht findet er mich auch richtig kacke. Ne? Dann ist das eine blöde Wahl gewesen, um das Pferd nach Hause zu holen. Aber mit ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit haben die meisten noch zu einer guten Beziehung mit ihrem Pferd finden können. Vielleicht hat das Pferd auch Angst. Vielleicht findet das auch gruselig, hat keine gute Nervensystemregulation. Vielleicht findet das Pferd auch wirklich wild, dass es jetzt an einem neuen Ort ist und jetzt hier einfach auf drei Beinen steht. Das kann ja alles sein. Und das ist meine Aufgabe als Mensch, ist meine Aufgabe als Pferdebesitzer, dem Pferd die Sicherheit zu geben, die Beziehungsebene zu geben. Da geht es nicht um Erziehung, da geht es um Beziehung. Das ist ein Unterschied. Erziehung ist, mach das bitte so und so. Beziehung ist, ich tu dir nichts. Und bei mir ist schön. Das sind zwei total unterschiedliche Sachen, die wir erstmal im Kopf vor allem auch auseinanderkriegen müssen. Ich höre ganz oft auch im Umgang mit meiner Tochter, dass wenn ein Wesen total überstimuliert ist und sich in der Situation nicht mehr gut fühlt, dann fangen die an irgendwie so ja, widerspenstig, borstig zu werden. Warum tun die das? Ne, weil die Angst haben, weil die Stress haben, weil die Angst haben, weil die oft auch Angst um Leib und Leben haben. Und dann muss ich mir immer wieder so Kommentare anhören von, das kannst du dem nur jetzt nicht durchgehen lassen, dann macht er das immer so, dann hat er gelernt, dass er dominant ist. Also Bullshit ist das. Das hat nichts mit Dominanz zu tun, das hat was mit Angst zu tun. Und in dem Moment, indem man Angst hat, lernt man nichts mehr. Das heißt, wir gehen zuerst in die Nervensystemregulation und wir gehen zuerst zurück auf die Beziehungsebene. Ich mag das Wort Nervensystemregulation nicht, denn alles ist Nervensystem. Und wenn jemand schlecht behandelt wird oder schlechte Haltungsbedingungen hat, dann geht es nicht mehr um Nervensystemregulation, dann geht es um systemisches Problem. Und wenn wir keine Beziehung zueinander haben, geht es nicht mehr um Nervensystemregulation und dass hier jemand in die Ruhe atmen muss, sondern dann geht es darum, dass ich verdammt nochmal meine Basisarbeit nicht gemacht habe und keine Beziehung zu diesem Wesen, was mir ausgeliefert ist, aufgebaut habe. Das ist immer der allererste Schritt. Und wenn die Beziehung nicht stimmt, dann kommen wir nicht in den Punkt, wo wir irgendwas lernen können. Von rechts nach links gehen, aufhalftern können, Füße geben, dann ist alles schwierig. Alles ist einfach immer schwierig. Und wir haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder wir gehen zurück auf die Beziehungsebene oder wir werden den Rest unseres Lebens mit Stressmanagement beschäftigt sein oder, drei Möglichkeiten, wir reagieren mit systemischer, normalisierter Gewalt, wie wir das in diesem Video sehen. Und jetzt merkt ihr, ne, so mein Puls geht ein bisschen hoch. Ist auch bei mir nichts mehr mit Nervensystemregulation. Und ich finde auch, ich muss da gar nicht bei ruhig bleiben. Ich finde, das ist durchaus legitim, ein bisschen ungehalten zu werden, wenn man so offensichtlich mit Missbrauch konfrontiert ist. Denn wenn das nicht was bei uns triggert, wenn wir da ruhig bleiben und das berührt nichts in uns, dann müssen wir uns doch mal ernsthaft überlegen, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Das heißt also, die Ursache, die liegt viel früher. Wir wollen eine Beziehungsebene aufbauen, damit wir überhaupt auf eine Lernebene kommen. Und idealerweise hat das Pferd das gelernt, bevor der erste Schmied kommt. Hat der das nicht gelernt? Was passiert denn dann? So, jetzt hat das Pferd sehr, sehr lange Füße und nun kommt der Hufschmied. Soll der sich jetzt eines der Kommentare in diesen wunderbaren Kommentarspalte, soll der sich jetzt zu Brei schlagen lassen? Nee, soll der nicht. Aber wir als Professionals, wir tragen eine Verantwortung. Der Pferdebesitzer trägt eine persönliche Verantwortung dem Wesen gegenüber, dass der sich da nach Hause holt. Der Pferdebesitzer hat dafür zu sorgen, dass das Pferd vorbereitet ist, dass es entspannt ist, dass es in einer sicheren Umgebung ist. Wir als Professionals, wir haben dafür zu sorgen, wir sind Professionals, wir arbeiten damit, wir sollten das besser wissen als Pferdebesitzer. Unsere Verantwortung ist also, das nicht zu normalisieren, wenn es nicht funktioniert. Und nicht zu Gewalt zu greifen oder eben zu sagen, ach du kleines Mädchen, du kriegst das ja deinem Pferd sowieso nicht beigebracht. Ich kläre das mal hier eben für dich. Und das auch noch cool zu finden, wenn ich Gewalt am Pferd anwenden muss. Ist kein Witz, habe ich öfters erlebt, vor allem in den jüngeren Jahren. Als ich noch so unter 20, unter 25 war, da gab es genug Menschen. Ich würde gerne sagen, es waren Männer. Es sind aber nicht nur Männer, es sind auch viele Frauen, die Gewalt am Pferd aufs warum auch immer, nicht nur normal finden, sondern sich auch ein bisschen cool finden. Weil wenn kein anderer das kann, dann kann ich das. Und ich finde es überhaupt nicht normal. Ich finde es überhaupt nicht normal. Ich finde es auch nicht richtig, dass wir einen Schutzbefohlenen, Kind, Pferd, Hund, völlig egal, einen Schutzbefohlenen runterputzen müssen oder Gewalt gegen den anwenden müssen, damit unser Ego richtig schön aufpoliert wird und wir uns geil fühlen. Mann, Leute, da ist doch was richtig, richtig verkehrt. Und wenn wir Professionals sein wollen, dann ist doch unsere Aufgabe, genau dagegen zu steuern. Die meisten von uns machen das doch nicht, weil wir Gewalt geil finden, sondern die meisten von uns machen das doch, weil wir Pferde mögen. Und im Idealfall mögen wir nicht nur Pferde, sondern auch Menschen. Und dann gibt es doch verschiedene Möglichkeiten, in dieser Situation zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist, kategorisch abzulehnen und zu sagen, will ich nicht involviert sein. Die andere Möglichkeit ist, zu sagen, okay, ich sehe, hier ist offensichtlich ein Pferd in Not. Ich sehe aber auch, wir haben einen Pferdebesitzer dabei, der mit der Situation überfordert ist. Wie kann ich diesem Pferdebesitzer jetzt also Hilfestellung geben? Das hat ja auch was damit zu tun, dass wir als Professionals in der Regel darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen. Wir bezahlen unsere Rechnung mit dem Pferdebusiness. Wir sind aber nicht darauf angewiesen, Gewalt auszuüben. Wir könnten da ja auch anders drauf reagieren. Wir könnten ja auch sagen, ich sehe, du bist überfordert. Vielleicht hast du sowas einfach noch nie gemacht, ne? Nicht jeder hat seit 40 Jahren Pferde. Nicht jeder hat schon 100.000 Pferden beigebracht, wie man die Hufe gibt. Das ist doch nichts, wofür man sich schämen muss. Dafür sind wir doch da. Das ist doch der Job. Dann gehe ich doch dahin und sage, pass auf, ich zeige dir das. Ich zeige dir jetzt 2, 3 verschiedene Methoden, mit denen ihr das üben könnt. Und wenn der jetzt seit 3 Jahren die Hufe nicht gemacht gekriegt hat, dann wird er auch noch 3 Tage länger aushalten. Und dann übst du jetzt mit dem. Jedes Mal, wenn du mit dem Stöckchen das Füßchen antippst und der fängt an zu zucken, geht da ein Keks rein, fängt er an und dann steigern wir das Schritt für Stück. Dann tippe ich an und er hält den Fuß hoch, Keks rein. Und dann hält er den Fuß hoch und ich kann den anfassen und festhalten, Keks rein. Wunderbar. Wenn ich jetzt noch 3 Raspelschläge machen kann, kommt die 3,95 Euro für eine Raspel, habe ich bei 600 Euro Stallmeter auch noch über. Auch wenn ich nie vorhabe, die Hufe selber zu machen. Und dann klopfe ich da mal ein bisschen drauf rum und mache vielleicht noch mal 2, 3 Schläge, Keks rein. Und eine Woche später oder 3 Tage später kann der Schmied wiederkommen. Und dann können wir in Ruhe die Füße bearbeiten. Dann wären die vielleicht nicht perfekt beim allerersten Mal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Sondern wir üben Hufe machen. Und nochmal, hat das Pferd vorher 3 Jahre oder 5 Jahre oder wie lange auch immer die Füße nicht gemacht gekriegt, dann ist das kein Notfall. Notfall ist dann, wenn es blutet. Notfall ist dann, wenn es lebensgefährlich ist. Alles andere sind trainierbare Situationen. Und jeder verantwortungsvolle Pferdebesitzer und jeder verantwortungsvolle Professional wird diese Notfallsituation vorher vorbereitet haben. Das ist zum Beispiel was ich immer mit meinen Jungpferden mache. Ne? Ich übe mit denen auch so Sachen wie, ich gebe da mal eine Spritze oder ich kneife da mal in den Hals rein oder. Also alles, was man sich so denken kann. Man kann auch einfach eine Bandage anziehen oder einen Verband anlegen, nur weil es lustig ist. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die wir einfach total unterschätzen. Und da würde ich gerne alle Kollegen und Kolleginnen da draußen motivieren, in diesen Situation Rückgrat zu zeigen, dass wir uns auf solche Geschichten, egal ob in der osteopathischen Behandlung oder im Reitunterricht, wenn das Pferd nicht an der Aufsteigehilfe stehen kann oder den Sattel nicht toleriert, dass wir das nicht wegmachen, sondern dass wir dem Besitzer, der dazugehört, und das sind ja in der Regel Leute, die so ein kleines verzweifelt sind, weil das so ist, wie es ist, ne? Die beauftragen uns doch, weil die Hilfe haben wollen. Und wenn denen sowas durch die Lappen gegangen ist, sowas zu trainieren, dann ist es doch unsere Aufgabe, da den Finger da drauf zu zeigen und zu sagen, ja, sehe ich, hast du noch nie gemacht, helfe ich dir bei. Ist doch nicht schlimm. Und am liebsten auch gerne, ich finde das, auch das ist nochmal ganz wichtig, bitte ohne Besitzershaming. Nicht, du bist zu dumm dafür, das muss doch jedes Pferd können, sondern tatsächlich sehen, der Mensch, der dazugehört, ist entweder überfordert und kann das seinem Pferd nicht vermitteln oder der hat das einfach noch nie gemacht. Denn wir sehen ja in den Reitstellen ganz viele dieser Situationen. Wir sehen ganz viele dieser Situationen, wo wir mit Gewalt oder Overpowering, also dieses Überwältigen des Pferdes daran gehen, anstatt in eine pädagogische Lernsituation zu gehen. Und weil das so normal ist oder so normalisiert ist und weil wir das auf Social Media so normalisiert haben, ist das genau der Punkt, warum wir hier auf der einen Seite drüber sprechen und auf der anderen Seite der Punkt, warum das so wichtig ist, dass wir Profis in der Situation adäquat reagieren und adäquat sagen, Leute, so machen wir das nicht. Ich kann dir gerne zeigen, wie es besser geht. Ich finde, das ist doch vor allem unsere Aufgabe. Das ist doch unsere Aufgabe, deswegen werden wir doch bezahlt. Und dann habe ich auf der einen Seite einen Aufwand, den ich abrechnen kann, das heißt, ich habe keinen Totalverlust. Auf der anderen Seite habe ich einen sicherlich sehr dankbaren Kunden, der auch in Zukunft länger bei mir bleiben wird, Kundenbindung, ne? Auch so ein ganz kleines, aber wichtiges Thema, sich gesehen fühlen, Hilfe da kriegen, wo man sie braucht, auch wenn man vielleicht manchmal gar nicht weiß, wo man sie braucht, aber man braucht sie. Und dem Pferd, dem ist am Ende am allermeisten geholfen, wahrscheinlich auch der Beziehung Pferdbesitzer. Ich habe schon sehr viele Menschen getroffen, wo wir genau da, vor allem auch als ich damals noch Beritt gemacht habe, wo wir genau da reingegangen sind und gesagt haben, nee, nicht so. Nicht so, so machen wir das nicht. Ne, Zweijährige, die sich vom Halfter losgerissen haben, keine Füße gegeben haben und so weiter. Die dann schon angefangen haben, in die Gegenwart zu gehen, einfach weil die so eine krasse Angst hatten. Sowas darf man nicht machen. Das finde ich einfach, da kann man nicht einfach drüber weggehen. Ich finde also, und dieser Satz taucht bei solchen Diskussionen viel zu selten auf, Problempferde werden nicht geboren, die werden gemacht. Denn das ist das, was ich in solchen Kontexten immer wieder höre. Bei Problempferden muss man halt so arbeiten. Offensichtlich hast du keine Ahnung von Problempferden, sonst würdest du so einen Mist nicht erzählen. Doch, ich habe sehr viel Ahnung von Problempferden und ich weiß auch, dass Problempferde nicht geboren werden, sondern dass die gemacht werden. Ein Problempferd hat nichts mit schlechtem Charakter zu tun. Die entstehen aus Lerngeschichten oder die entstehen daraus, dass Pferde eine Chance, dass Pferde jahrelang in die erlernte Hilflosigkeit gearbeitet werden und dann sehen die plötzlich eine Chance, da rauszukommen. Dann gibt es den Moment, wo sie die Möglichkeit haben, wieder Agency zu kriegen und wo sie versuchen, da rauszukommen. Und ich finde, darüber müssen wir sprechen. Warum tritt denn dieses Verhalten auf? Nicht, wie komme ich in der Situation irgendwie da durch, sondern tatsächlich, warum tritt denn dieses Verhalten verdammt nochmal überhaupt auf? Warum muss das Pferd sich wehren? Denn das ist nicht der Anfang der Geschichte, das ist das Ende der Geschichte. Das muss man ganz wichtig im Kopf haben. Ganz wichtiger Punkt ist dann auch die Frage Verhalten oder Schmerz. Denn in allen ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass wir, wenn wir diese extremen Situationen sehen und der Besitzer sich vielleicht sogar viel Mühe gegeben hat mit der Vorbereitung, dass wir hier eine Schmerzthematik haben. Wenn beides zusammenkommt, mangelhafte Vorbereitung und körperlicher Schmerz, haben wir die größten Probleme. Ich mache gleich einen kleinen Bogen in die Forschung rein. Jetzt noch ein kleines bisschen Erfahrung. Ich habe in den letzten Jahren, aber auch davor, viele Pferde mit Schmerzthematiken, viele Pferde ohne, aber auch viele Pferde mit Schmerzthematiken begleitet. Auch Pferde, die Schmerzen haben, sind nicht unkooperativ, sondern Unkooperativität kommt immer dann, wenn das Pferd das Gefühl hat, den eigenen Körper beschützen zu müssen. Der eine oder andere hat schon mal gehört, dass ich auch mal ein paar Jahre in der Tierklinik gearbeitet habe, dass ich mal eine Zeit lang auf einer Intensivstation hospitiert habe. Ich habe ja auch in verschiedenen Brittstellen hospitiert. Und sogar in diesen extremen Situationen, wenn wir Pferde wirklich mit ernsthaften Verletzungen hatten, und wenn wir Pferde hatten, die zum Beispiel Kolik operiert worden sind, will mir jetzt keiner erzählen, dass Pferde, die Kolik operiert wurden oder kastriert wurden oder in der Orthopädie waren oder ein Auge rausgenommen gekriegt haben oder so eine schwere Geburt hinter sich haben, das sind ja die Fälle, die in die Klinik kommen. Da kommt ja keiner hin, um mit dir Hufe geben zu üben, Alter. Also, sondern da kommen die Pferde hin, die wirklich in einer Extremsituation sind. Auch in diesen Situationen, wenn ich als Praktikantin damit beauftragt war, da Puls zu messen oder Blut abzunehmen oder irgendwas, was Praktikanten eben machen dürfen, so die kleinen Dinge, waren nicht alle Pferde begeistert davon. Jetzt können wir da mit verschiedenen Strategien wieder rangehen. Wir können entweder mit Gewalt da dran gehen, mit Bremsen, mit allem, was wir so, haben. Oder wir können mit Empathie da dran gehen. Ich habe mich in der Regel für Empathie entschieden und bin dann da eben in Ruhe reingegangen, habe das in Ruhe gemacht, habe die Pferde erstmal in Ruhe angegriffen und so weiter und so weiter. Und wenn die sich dann entspannt haben, dann konnte man die auch entspannt messen. Dann stimmen die Pulswerte übrigens auch. Das hilft, wenn wir nicht die Aufregung messen, sondern wenn wir die Schmerzwerte oder die echten Vitalparameter dann messen können. Eine Forscherin, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, ist Dr. oder Professor Gemma Pearson von der University of Edinburgh. Die arbeitet an der Royal Dick und die untersucht seit ziemlich vielen Jahren, wie Verhalten, Training und Sicherheit im Umgang mit Pferden zusammenhängen. Sie kommt im Endeffekt zu einem ähnlichen Schluss wie ich, und das ist ein zentraler Punkt ihrer Arbeit, dass Verhalten nicht isoliert betrachtet werden darf. Ganz spannend fand ich ein Poster, was sie letztes Jahr auf der ISIS-Konferenz vorgestellt hat. Denn da ging es darum, dass genau, sie arbeitet ja nun auch praktisch in der Pferdeklinik, ne? Dass genau in solchen Situationen haben die Veterinäre und das medizinische Personal vor Ort Lerntheorie appliziert. Die sind also auch da mit dem Anspruch rangegangen, dass sie Pädagogen sind, sind ins Pferd gegangen und haben gesagt, Mensch, ich weiß, ich brauche jetzt Blut von dir oder ich brauche dieses, jenes oder welches, aber die 10 Sekunden oder die 5 Minuten, um dir zu erklären, was hier eigentlich passiert und was die Reaktion ist, die gelobt wird oder was ich mir von dir wünsche, damit wir nicht in einen Konflikt geraten, die nehme ich mir. Das Spannende daran war, dass innerhalb von wenigen Tagen die Konfliktrate deutlich runtergegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir Fotos gemacht von den Slides, habe es jetzt aber gerade nicht parat, um nachzugucken. Also nagelt mich nicht drauf fest, ist aber sicherlich öffentlich nachschaubar. Müsstet ihr mal selber recherchieren, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber dass das Konfliktpotenzial und damit auch die Sicherheit des medizinischen Personals um 50% nach oben gegangen ist, während die Konfliktrate stetig weiter runtergegangen ist. Und das sind Leute, die haben keine Beziehung. Das sind vielleicht Profis, aber eine Beziehung haben die nicht. Und das sind Pferde, wenn die keine Angst haben, wenn die keine Schmerzen haben in der Klinik, ja, wer denn dann? Das heißt also, was wir daraus schließen können, ist, auch unter extremen Bedingungen können wir immer noch von Lerntheorie profitieren. Und wir können immer noch positiv auf Pferde einwirken und mit gutem Training Konflikte reduzieren. Weniger Konflikte bedeuten weniger Verletzungen für Pferd und Mensch, bedeutet weniger Gewaltpotenzial. Und ich finde, das ist es wert, da einmal kurz reinzugucken. Und es ist völlig egal, ob wir mit positiver oder negativer Verstärkung oder mit einer Kombination von beidem arbeiten. Aber die Konfliktrate, die muss erstmal runtergehen. Das Ergebnis ist viel wichtiger als das dogmatische Festlegen auf, klicke ich das da jetzt rein oder arbeite ich mit Keksen oder arbeite ich mit einer Druckreduktion. Völlig egal. Wichtig ist, das Pferd fühlt sich sicher, das weiß, was erwartet wird. Der Haar kommt aus diesem Stresspegel raus. Das heißt also, wir haben sogar wissenschaftliche Evidenz und gar nicht so knapp. Das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder auf Evidenz rumreite, weil wir immer wieder, wenn wir eben nur auf Erfahrungswerte basieren, so ein kleines bisschen von unserer eigenen Biografie vielleicht auch, wenn wir nicht einen sehr guten inneren Kompass haben und nicht ein sehr gutes Gefühl haben für was ist richtig und was ist falsch. Und das hat ja wieder was mit unserer eigenen Biografie zu tun. Also vielleicht auch so ein bisschen Glück im Leben hatten und aus welchen Gründen auch immer Gewalt nicht normal finden, dann dürfen wir die Evidenz ranziehen und dürfen einfach sagen, auch in der Evidenz sehen wir, Gewalt ist keine Lösung. Damit kommen wir zu einem Kapitel, das mir total wichtig ist, das aber auch ziemlich unbequem ist. Und das ist der Begriff oder das Kapitel über systemische Gewalt. Denn dann geht es nicht mehr darum, dass einzelne Menschen böse sind oder böse Absichten, sondern systemische Gewalt entsteht immer dann, wenn Strukturen regelmäßig Situationen produzieren, die für Individuen unangenehm oder schädlich sind. Systemische Gewalt ist im Moment gerade ein ganz großes Thema, zum Beispiel auch gegenüber Frauen. Feminismus, aber vor allem auch, wir denken an die Epstein-Files gegenüber Kindern. Das sehen wir ja auch außerhalb dieser Bubble eben besonders im Pferdebereich. Wenn Pferde also nicht vorbereitet werden, wenn Professionals unter Zeitdruck arbeiten oder arbeiten müssen und Konflikte über Kontrolle statt durch Lernen gelöst werden, dann sehen wir diese Szenen immer wieder. Und dann fangen wir eben an zu sagen, das ist halt so. Dann normalisieren wir genau diese Strukturen. Und die Strukturen, über die sich alle aufregen, ist schlechtes Reiten im Grand Prix. Über die sich alle aufregen, sind die Anwendung von Hilfszügeln, von Rollkur, von nicht passenden Sätteln, von Sporen und blutigen Flanken. Aber systemische Gewalt, die fängt nicht da an, sondern die fängt hier im Stall an. Die fängt hier auf Social Media an, wo wir das lustig finden, dass das Pferd in die Wand gedrückt wird, wo wir das normal finden, dass Pferde in die erlernte Hilflosigkeit gearbeitet werden, wo wir das normal finden, dass wir Gewalt anwenden müssen, damit das Pferd ein Füßchen hebt. Ehrlich jetzt? Ein Füßchen. Und wo wir persönlich werden, gegen die Leute, die den Rücken gerade machen. Zeigt auch noch ein anderes Problem. Zeigt das Problem, dass wir als Professionals ganz oft das Thema zu sehr weglächeln und uns vielleicht auch dafür nicht verantwortlich fühlen. Auch eine Lösung, über die man mal nachdenken darf, dass wir vielleicht als Professionals, wenn wir zufällig so eine Situation mitbekommen, vielleicht mal ganz in Ruhe zu der Person gehen, die da involviert ist oder die da betroffen ist und sagen, komm, wir trinken mal eine Tasse Kaffee, lass uns mal den Druck rausnehmen und dann überlegen wir mal gemeinsam, wenn du möchtest, helfe ich dir gerne, wie wir den Konflikt hier lösen können. Wenn wir Pech haben, im schlimmsten Fall wird derjenige sagen, ey, hier, misch dich nicht ein. Okay, das ist schade, aber dann ist das so. Im besten Fall haben wir hier gerade einen Menschen und ein Pferd erreicht und ihr Leben wirklich nachhaltig verbessert. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht, dass worum es mir hier im Podcast geht, worum es mir jetzt auch im Summit geht, dass wir genug Wissen streuen, um Pferdeleben, Menschenleben nachhaltig zu verbessern und in die Leichtigkeit zu führen. Das heißt also, für die Zukunft wünsche ich mir mehrere Dinge. Das eine ist, dass ihr alle zum Summit kommt und ein Ticket kauft und wenigstens 5 Euro investiert. Das ist nämlich genau der Grund, warum wir den Summit gegen Spendenbasis anbieten, damit auch Leute, die in einer finanziellen, ja, vielleicht nicht so bequem gepolsterten Situation sind, sich jenseits von Social Media nicht immer an diese Decke stoßen, an der sie entweder durch Geld oder eben auch, weil sie keinen Universitätsabschluss haben. Wissen abholen können, gesichertes Wissen abholen können, ihren Werkzeugkoffer voll machen können. Wie lernen Pferde denn? Wir haben großen, ne, wir haben ganzen Tag zum Thema Lernverhalten dabei. Wir haben ganzen Tag zum Thema Stress dabei. Wir haben von einer Studentin von der Gemma Pearson, über die ich gerade gesprochen habe, die da federführend in dem Bereich Pain or Behavior ist, haben wir eine Doktorandin von ihr dabei, die in dem Bereich forscht und ihre PhD-Arbeit gerade zu dem Thema schreibt, die einen tollen Vortrag und dazu hält und ein tolles Framework dazu abgibt. Das heißt also, das sind die Dinge, die ich mir für die Zukunft wünsche, wo wir sagen können, ich möchte gerne mit Empathie ans Pferd gehen, ich möchte mit Evidenz ans Pferd gehen. Ich möchte gerne eine angenehme Lernatmosphäre zwischen dem Pferd und mir, aber auch zwischen uns Menschen in meiner Bubble im Stall schaffen. Und mir ist das persönlich wichtig, dass wir das gut hinkriegen. So, das war mein Wort zum Wochenende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der Episode oder ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Hinweise. Ich bitte euch, das gerne weitläufig zu teilen. Das macht uns unabhängig vom Algorithmus. Ich finde aber auch, das ist ein wirklich wichtiges Thema, dass wir streuen dürfen, dass wir streuen müssen und wo wir eben als Profi immer mal wieder den Rücken gerade machen müssen, auch wenn es unbequem ist, da eine Meinung zu vertreten. Denn wenn wir alle keine Meinung haben, dann wird sich da irgendwie auch in Zukunft nichts ändern. Das fände ich wirklich schade. Ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche zum Summit. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis bald.